Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Golf in Leicht, dem Nummer 1 Podcast für dein Golfspiel. Egal ob es Tipps für deinen Schwung, das kurze Spiel zur Strategie, Equipment, Mentaltraining oder der Technik sind, in diesem Podcast geht es darum, dass wir mit leicht umsetzbaren Tipps und Tricks dein Golfspiel und damit dein Handicap schnell und langfristig verbessern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Mein Name ist Fabian Bünker, ich bin PGA Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zurück zur Super Sonder-Podcast-Spezialserie in dieser verrückten golffreien Zeit. Wir hoffen, du hast ein schönes Osterfest gehabt. Es muss ja tatsächlich diesmal sehr ruhig und entspannt gewesen sein. Zumindest war es das bei uns. Und Steffen, auch du bist wieder da. Schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen.
Ich hoffe, du hast ein schönes Osterfest gehabt.
Ja, auch wie alle natürlich ruhig und entspannt.
Ja, eigentlich ganz cool für so Familienfeste, ne? Dass das nicht irgendwie so in so eine Hektik immer ausartet. Ich weiß nicht, wie es sonst irgendwie mit Familienbesuchen und hier und da.
Ja, ich habe das natürlich nicht gemacht, leider. Ich hätte natürlich meine Family gerne gesehen, aber aufgrund der Situation war das... Ja,
dass man seine Familie gerne sieht, das ist klar, das meine ich damit auch nicht.
Sehr einsam.
Das meine ich auch nicht, aber es artet nicht in so einen hektischen Stress aus. Aber
nein, das stimmt.
Wir wollen nicht über Ostern reden, denn alle Eier sind gegessen, sondern wir wollen sozusagen zum zweiten Teil unseres Material- und Equipment-Teils im Rahmen dieses Sonderpodcasts oder dieser Sonderpodcast-Reihe gehen. Und zwar wollen wir einmal darüber sprechen, was kann ich denn jetzt machen, um meine Schläger up and running zu haben für die Saison? Also in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie kann ich jetzt mein Bag vorbereiten? Und jetzt ist sozusagen das noch viel Wichtigere im Bag, nämlich die Schläger sind dran. Und was sind denn so Empfehlungen, die du deinen Schülern, die gibt man ja meistens so vor der Winterpause oder Weihnachtspause, mitgibst? Was sind da so Empfehlungen, die du deinen Spielern, Schülern, Kunden mitgibst? Und lass uns das vielleicht ein bisschen strukturieren, dass wir so vom Putter über die Wedges, die Eisen, Hybrids, Fairway-Hölzer bis zum Driver und so peu à peu hocharbeiten. Denn da gibt es ja zu jedem Bereich ein bisschen was zu sagen.
Ja, definitiv. Also da wir uns ja auch vorher verständigt hatten, diesen Podcast nicht nur für diese Zeit der Pandemie, wir wollen ja nicht den Namen sagen, nutzen können, sondern auch für jeden Winter, ist es natürlich immer gut, dass wir, und da würde ich jetzt mit dem Putten mal oder mit dem Putter eigentlich mal anfangen, dass wir jetzt im Moment die Zeit halt nutzen, um wirklich mal ein paar Putts zu machen. Das kann man auch zu Hause auf dem Teppich, und wir haben ja schon auch im Detail gesprochen, wie man sich da auch zu Hause vorbereiten kann.
Genau, ganz am Anfang, also ich glaube Folge 2 und 3
die ersten Folge. Und da dann einfach erstmal zu schauen, wie sieht es mit meiner Griffhaltung aus, wie sieht es mit meiner Griffdicke aus, wie sieht es mit meiner Grundbewegung aus, sodass man einfach erstmal weiß, was für eine Putterart ist die Putterart, die ich habe, ist die noch in Ordnung? Ist der Griff noch in Ordnung? Also, dass man einfach da das Material so weit checkt, dass man die optimale Vorbereitung oder beziehungsweise das optimale Material zur Bewegung hat. Also es gibt dann ja die gerade Bewegung, es gibt die leichte Arc, also die leichte Kurvenbewegung. Das sind alles Faktoren, wo man sich mal ein bisschen beschäftigen kann, und das kann man in dieser Off-Season-Zeit oder in der golffreien Zeit, wie wir sie gerade haben, ganz gut machen, und dann halt festzulegen, okay, was brauche ich denn wirklich für einen Putter oder welcher Putter passt dann wirklich zu mir?
Genau, und wenn man jetzt sagt so, okay, check your clubs nach dem Motto, also mal so wirklich das Material checken, was würdest du da sagen, wenn man sich jetzt mal so seinen Putter anschaut, was gibt es da so Merkmale, wo du sagst, weiß nicht, da könnte man vielleicht mal das nasse Handtuch nehmen und ein bisschen schrubben oder was? Ja. Was sagst du
da? Also der wichtigste Teil, und das finde ich auch immer im Unterricht immer ganz entscheidend, dass man in erster Linie, klar, wir wissen ja, es gibt ja Mallet-Formen, also Kopf, größere Köpfe, kleinere Köpfe, klassische Köpfe. Was für mich aber immer entscheidend ist, wie sieht die Schlagfläche aus? Mhm. Das heißt also, wie ist auch die Eigenschaft der Schlagfläche? Das heißt, wo ist mein Sweet Spot? Also wo ist der optimale Punkt, wo ich den Ball treffe? Dass man sich darüber erstmal klar wird, bei seinem eigenen Putter und den dann gegebenenfalls auch dann im Prinzip säubert, weil, also ich habe schon, ich weiß nicht, wie bei dir im Unterricht es war, aber ich habe schon viele verschiedene Arten von Puttern gesehen,
ja,
wo ich gedacht habe, der neueste Driver für weiß ich nicht was und dann ein Putter, der dann von Karstadt für 37 € noch dazu gekauft wurde, weil irgendeiner gehört hat, dass ein Putter auch nicht unwichtig ist. Also, also es ist halt immer noch der wichtigste Schläger und darum sollte man sich damit auch schon beschäftigen. Und welche Art von Putter würde ich wirklich mit uns beiden oder mit einem Kollegen machen, dass man einfach schaut, welcher Putterkopf passt wirklich dann von der Bewegungsstruktur dann auch wirklich zu mir als Spieler.
Ganz wichtiger Punkt, ja, genau. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man den für seine Bewegung richtigen Putterkopf hat. Ja, da bin ich ganz bei dir. Beim Putter würde ich auch sagen, wenn ich mir mal so die Tour angucke, und da habe ich letztens mit dem Marco Burger von HIO Fittings drüber gesprochen, und der hatte mich darauf gebracht, wenn man sich mal so die Tour im Fernsehen von vor 10 Jahren anguckt, jetzt war ja Ostersonntag auf Sky, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, war ja so quasi Masters-Siege, so die besten Masters der letzten Jahrzehnte mit Bernhard Langer im Live-Interview oder im Live-Kommentar sogar, das war ja richtig cool. Und spannend fand ich. Und wenn man da so die Putter sieht, dann sind das ja noch so die ganz klassischen Putterformen, ne? So diese dünnen Putterformen, die es da gibt. Der eine oder andere kennt vielleicht so einen Putterkopf nur noch vom Minigolfplatz. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe damals mit so einem Ping Ansa Putter angefangen. Und wenn man heute sich die Tour anguckt, also so 30 Jahre später, dann haben ja auch selbst die besten Spieler der Welt, Marco hat das so Raumschiff genannt, ne? Die haben ja auch so Raumschiffe als Putter. Also
ja, genau, diese richtig.
Großen Putterkopfformen. Weil auch da hat sich dieser Trend natürlich durchgesetzt, dass man über größere Kopfformen, über mehr Gewichtsverteilung einfach für eine fehlerunanfälligere Kraftübertragung, nenne ich jetzt mal, auf den Ball sorgen kann. Ne? Also selbst wenn ich ihn jetzt mal ein bisschen an der Spitze treffe, dann rollt der nicht viel zu weit nach rechts, sondern rollt immer noch geradeaus der Ball. Also auch gibt es Materialentwicklungen, die man vielleicht nicht ganz so wahrnimmt, weil das die Bewegung nicht so extrem ist, aber die auf jeden Fall da sind und die sich lohnen, mal zu gucken, ne? Was man da so im Back hat, auf jeden Fall.
Definitiv. Also dieser Check ist nicht so unwichtig. Es muss auch nicht der neueste sein. Das ist, sage ich immer ganz, ganz, ganz klar dazu, weil auch man sieht auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Jordan Spieth sehen, der hat seinen Putter da, hat auch in College-Zeiten mitgespielt. Es geht also nicht um die Art und Weise, wie neu oder wie aktuell der Putter ist, sondern wie gut funktioniert er. Das ist eigentlich im Prinzip das Wichtigste. Und, genau,
wie gut passt er zur So, und vielleicht können wir ja einmal grundsätzlich, bevor wir das bei jeder Schlägerfamilie sagen, also ich glaube grundsätzlich, wenn ich so mir das Material mal angucken würde, würde ich immer sagen, guck dir mal deine Griffe an, ne? Guck dir mal deine Schäfte an und deine Schlägerköpfe, das gilt ja überall, also kann man die mal sauber machen, die Schlägerköpfe, sind die Schäfte, ist da was gerostet, ist die Hosel unten locker? Und vor allem, wenn wir jetzt auf die anderen Schlägerfamilien ankommen, natürlich so Wedges, Eisen, Fairway-Hölzer dann oder auch Driver, dann sollten die Schäfte zumindest in den einzelnen Schlägerfamilien immer dieselben sein. Ne? Also, dass man immer das gleiche Schaftmodell spielt, einfach um dieselben Spieleigenschaften auch zu haben. Nicht, dass man beim Lobwedge oder beim Gapwedge, Lobwedge hat man ja nicht im Back, beim Gapwedge irgendwie einen Graphitschaft hat, der super weich ist und dann habe ich beim Sandwedge einen mega harten Stahlschaft. Also, dann habe ich einfach völlig verzerrte Spielgefühle oder Spieleigenschaften des Schlägers, die ja überhaupt keinen Sinn machen. Beim Putter ist es einfach, da habe ich nur einen Schläger, aber bei den anderen Schlägern ist das eben...
Beim Putter ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das ist der einzige Schläger, der auch bei einer Frau zum Beispiel keinen Grafitschaft haben muss. Das ist auch eine Frage, die ich...
Weil ich ihn nicht beschleunigen muss.
Genau, weil das ist auch wieder ein Thema, was ich auch immer mal wieder habe.
Ich bin mal gefragt worden, das ist ja spannend.
Ja. Warum denn da kein Grafitschaft rein muss? Ist vielleicht auch für die ein oder andere interessant. Oder ich habe eher die umgekehrte Frage gestellt bekommen, ich kriege ja gar keinen Putter mit Graphitschaft, aber du hast doch mal erzählt, für mich sind Graphitschafter
richtig. Graphitschafter okay. Ja, okay, gut. Okay,
und da habe ich gesagt, ja, das ist aber ein anderer Hintergrund.
Ja.
Ich habe zum Beispiel das ungeliebte Lobwedge gehört da auch vielleicht noch ein bisschen zu. Aber das auch nicht beschleunigt.
Alright, aber damit sind wir schon bei den Wedges. Denn ich glaube, ja, fast viel mehr gibt es zum Putter. Also gibt es tausend Sachen, die man da mehr besprechen kann. Man kann ölen und irgendwas, aber ich glaube, da sind wir erstmal soweit durch, ja. Gut, bei den Wedges, wir haben schon gesagt, klar, Griffe, Schäfte und Stellköpfe einfach mal anschauen, reinigen. Was mir bei den Wedges immer wichtig ist, und das finde ich auch ganz spannend, dass erstens alle Wedges, die man hat, also für mich ist so das Pitching-Wedge das letzte, der letzte Schläger im Eisensatz. Und dann gehen für mich so die Wedges los. Also Gap-Wedge, Sand-Wedge, Lob-Wedge, das sind ja so die drei, ja, eigentlich die drei Haupt-Wedge-Arten dann, ne? Und ich finde, die drei Wedges, auch wenn man Lob-Wedge im Back hat, aber die drei Wedges sollten auf jeden Fall von einem, also ein Schlägermodell, sprich von einer Schlägerfirma sein und sollten auch dasselbe Modell sein, wenn es geht, also selbe Modellreihe. Denn ich finde, ganz häufig ist es ja so, dass sich dann Golfer einen Schlägersatz kaufen und da ist das Sandwedge noch mit drin vom Schlägersatz. Mhm. Mhm. Und dann gibt es aber ein Gap-Wedge, also so das Gap-Wedge ist ja das Wedge zwischen Pitching-Wedge und Sandwedge. Und das Lob-Wedge sind dann, ich mache jetzt ein Beispiel, ja, also die haben sich irgendwie einen Strix, einen Oversize-Satz gekauft und dann sind die Wedges sind dann von Cleveland, das Gap-Wedge und das Lob-Wedge. Aber das sind dann solche klassischen mit so einer dünnen Sohle und der Sandwedge hat auch eine dicke Sohle. Und das sind natürlich völlig unterschiedliche Spieleigenschaften, die ich habe.
Ja, ja, richtig. Heißt, also Strixen sagt mir jetzt nichts.
Nee, ja. Aber, ich bin auch nicht, klar. Ja, ist so eine unbekannte Schlägerfirma. Ja, also die auch nur ganz kleine Online-Trainer. Das ist
genau, richtig. Also ich finde, also du hast einen ganz entscheidenden Faktor gesagt, nämlich sie müssen gleiche Spieleigenschaften haben. Wir wollen jetzt auch nicht darauf die Empfehlung rausgeben, dass wir jetzt alle rausgehen müssen und uns schnell noch neue Schläger kaufen. Sie sollen halt zueinander passen in irgendeiner Form. Ja. Ja, im Optimalfall sagst du auch, eine Schlägerfamilie, vielleicht eine Firma, vielleicht das gleiche Modell, das wäre das Beste. Ja. Wenn dem aber nicht so ist, dann sollten sie die gleiche Spielanlagen mitbringen, sodass man nicht, wie du es gerade auch im Vorsatz gesagt hast, dann nicht irgendwie auf einmal an einem anderen Schläger steht und was komplett anderes fühlt und was ein komplett anderes Feedback hat. Ja, darum gerade die Wedges sind ja Gefühlsschläge zum Short-Game.
Genau.
Willst du noch was zum Neigungswinkel, zum
Loft? Ja, das würde ich jetzt sagen. Also Loft und Lie und Bounce, das sind ja so die drei Winkel, die man so am, also die habe ich bei jedem Schläger in dem Sinne, aber beim Wedge sind sie eben entscheidend. Also der Loft ist eben der Schlagflächenwinkel, ne? Also wie steil zeigt die Schlagfläche zum Himmel. Und ich würde da tatsächlich immer, ich würde so einen Blickcheck empfehlen, ne? Also dass man einfach die Wedges mal so nebeneinander hält oder voreinander hält und guckt, habe ich denn wirklich auch einen genügenden Unterschied in den einzelnen Loft-Gradzahlen? Also es bringt mir jetzt ja nichts, das Pitching-Wedge hat ja meistens so 48 Grad Loft, dann, ich sag mal, ganz klassisch wäre dann das Gap-Wedge mit 52, Sand-Wedge 56 und wenn man ein Lob-Wedge hat mit 60, das ist so, glaube ich, die häufigste Kombination. Man kann auch andere Kombinationen wählen, aber ich glaube, dass man da so 4 Grad Loftunterschied in den Wedges hat, das wäre schon mal ganz sinnvoll. Das kann man natürlich zum einen einmal gucken, entweder steht es auf den Schlägern, man kann sein Modell im Web eingeben, also im Internet und einfach gucken, welche Gradzahlen habe ich denn da, oder man stellt die mal so an die Wand, dass die Schlagfläche nach vorne guckt und guckt mal, sind die einzelnen Loftzahlen zumindest vom Blickcheck her noch nach der Saison, sind die noch unterschiedlich und unterscheiden die sich? Super ideal, auch da natürlich wieder, wenn man zu einem Fitter geht und sich in so einer Loft- und Leihmaschine, da wird der Schläger eingespannt, das dauert eine Minute, einfach mal kontrollieren lässt, sind denn das wirklich noch 56 Grad Loft, die ich da habe? Oder sind das vielleicht 58 oder 54 mittlerweile? Denn das ist natürlich entscheidend dann auch für die Flughöhe und für die Schlagweite. Und dasselbe gilt natürlich für den Leih, also für den Winkel zwischen Schlagfläche und Schaft. Ne, dass das auch immer so ein bisschen, ich sag mal, von Lob-Wedge sehr steil, immer ein bisschen flacher wird. Und der Bounce, das ist der Winkel unten zwischen den, also wenn ich den Schläger so vor mich halte und die Spitze guckt mich an, dann müsste die vordere Kante des Schlägers, also die vordere Kante der Schlagfläche, etwas tiefer als die hintere Kante sein. Und je nachdem, wie groß dieser Winkel ist, desto größer ist der Bounce. Und Bounce heißt einfach nur, der Bounce sorgt dafür, dass der Schläger vom Boden abprallt. Und je weniger Bounce ich habe, desto mehr arbeitet mein Sandwedge oder mein Wedge wie so ein Messer in den Boden rein, kann man sich so vorstellen. Und je mehr ich eben habe, desto eher prallt es vom Boden ab. Und darum ist es auch so wichtig, finde ich, aus dem Grund, dass man die Wedges aus einer Familie hat und eben nicht so ein Sandwedge mit so einer Riesensohle hat, weil das sorgt immer dafür, dass der Schläger früh abprallt. Und wenn man eben so ein Problem hat mit, ich toppe die Bälle und der Schläger prallt früh ab, dann ist das quasi, dann summiert sich das auf, dann toppe ich ihn noch mehr. Also wenn ich ein Problem habe mit Toppen bei Wedges, dann sollte ich vielleicht einen Schläger nehmen, was ein Wedge, was ein bisschen weniger Bounce hat und so ein bisschen mehr gräbt. Aber ich glaube, der Bounce ist so der, also wenn ich der Reihenfolge nachgehen würde, würde ich sagen, erstmal Lofts checken, dann Lies und dann den Bounce. Und ich glaube, der Bounce ist dann aus meiner Sicht, würde ich sagen, so Handicap 10 und besser, gleichmäßige Ballkontakte. Da ist das ein wichtiger Faktor. Da würde ich mich jetzt aber mit dem Bounce vorher nicht verrückt machen. Irgendwie, würde ich jetzt sagen. Und jetzt gibt es natürlich auch da noch,
glaube ich. Vielleicht noch eine Sache. Kurz, warte,
ich hab, sonst vergesse ich es.
Ja, okay.
So das Schlagflächenmaterial, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, weich, härter und so weiter. Und ich glaube, da sollte man letztendlich auch mal ein paar Wedges bei so einem Wedge-Fitting schlagen und einfach gucken, mit dem Ball, den ich spiele und dem Wedge, ist das ein gutes Gefühl, was ich da habe und überträgt sich dieses Gefühl dann auch in den Treffmoment rein. Und ich glaube, dann hat man schon mal, wenn man das gecheckt hat, zusammen mit den Schaftlängen, dass die, ich sag mal, aufsteigend nach oben immer länger werden, ich glaube, dann hat man schon mal einen ganz guten Wedge-Check so vom Zuhause gemacht.
Es geht völlig richtig. Ich wollte es auch nur ergänzen.
Sorry, ja,
ich wollte. Und zwar ging's eigentlich in erster Linie darum, dass man ja hier die Möglichkeit hat, wenn man so ein extra Wedge kauft, mal das Thema Bounce nochmal ganz kurz anzuschneiden, ist ja, da gibt's ja meistens diese Loftzahl und dann gibt's noch so einen kleinen Schrägstrich und dann steht dann die Bounce-Zahl. Die hat man dann sogar bei den zusätzlichen Wedges, die man dazu sich bestellt, welche Firma wir jetzt auch immer dann nennen wollen, da steht dann nochmal die Bounce-Zahl drauf. Das ist also der eine Punkt, da kann man das auch nochmal ein bisschen kontrollieren, aber meistens haben die Schläger, die bei den Sätzen dabei sind, halt keine Bounce-Zahl nochmal ausgewiesen dann selber, darum muss man es halt auch schon sehen. Es gibt ja diese Leading Edge und Trailing Edge, das ist ja diese Kanten, die du erzählt hast, ich habe das immer mal gemerkt, dass Leading oder so erkläre ich es auch ganz gerne, dass Leading Edge, also Lead, also vorne ist und Trailing Edge hinten. Und da hast du ja schon gesagt, die zueinander müssen dann diese Kanten halt ein bisschen passen. Und bei Loft ist noch eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass die größte Diskrepanz und der größte Unterschied und der größte Fehler, der in der Zusammensetzung entsteht, ist der Übergang von einem Satzschläger zu dem ersten Schläger, den man quasi extra dazu kauft. Mhm. Häufig, wenn du jetzt auch richtig, ich kenne das auch häufig, es ist halt das Pitching Wedge bei, ich sag mal, hochwertigeren Schlägern, bei sportlicheren Schlägern, weil da im Prinzip vorausgesetzt wird, dass die Wedges sowieso extra dazu bestellt werden. Bei so Comp-Sätzen oder bei so Anfängersets ist als oft noch das Sandwich dabei. Und bei dem Übergang muss man halt schauen, darum auch wichtig, lasst euch, wenn ihr euch einen Schlägersatz kauft oder fitten lasst sogar, lasst euch die Loftzahlen dazu geben, gerade was die Wedges oder auf jeden Fall die kürzeren Schläger angeht, weil dann habt ihr die optimale Zeit, wenn es nicht schon der Fitter macht, dann habt ihr die optimale Vorbereitung und auch Zeit, euch herauszusuchen, welche Loftzahlen ihr dann vielleicht sogar im Idealfall natürlich mit dem Trainer zusammen, welche Loftzahlen dann halt passend dazu sind. Die Unterschiede sind...
Das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Und da würde ich auch wirklich sagen, so diese 4 Grad, die sollte man bei den Wedges einhalten.
Genau, weil die 4 Grad...
Ja so, ich glaube, Tightness zum Beispiel hat das Pitching Wedge in irgendeinem, ich glaube, AP3 oder sowas Satz, das hat nur noch 42 Grad oder 44 Grad Loft.
Und die haben dann Gap Wedge Trigger dabei.
Genau. Aber das ist eben ganz wichtig, dass man dann auch aufpasst, dass man dieses Gap-Wedge, weil man kann ja die Schläger auch einzeln bestellen, dass man das auch wirklich mitbestellt, weil da ist eben auch dann, was du sagst, in diesem Übergang vom Schlägersatz zu den Wedges, ist eben dann auch ganz häufig eine viel zu große Lücke, dass ich dann vom Pitching-Wedge zum Sand-Wedge habe ich irgendwie auf einmal 8 Grad und das sind eigentlich 2 Schläger. Das heißt, da fehlt mir dann genau, also wenn ich mein Spiel mal analysiere und merke, okay, irgendwie zwischen 60 und ich sage jetzt mal 100 Metern habe ich überhaupt keinen Schläger, dann ist das eventuell genau die Loftlücke, die die entsteht und da mal kurz in die Wedges ins Back gucken, ob da eine Lücke ist. Und das würde ich auf jeden Fall mal gucken, ob man dann da zwischen Pitching Wedge und Sand Wedge sich noch einen Schläger anschafft, der genau diese Lücke schließt und dafür sorgt, dass man genau diese Schläge dann auch viel entspannter spielen kann.
Genau, richtig. Also wie man jetzt schon rausgehört hat, die Schläger unterscheiden sich in der Regel zwischen 4 oder 5 Grad. Also ich sag mal so ein 7er Eisen, ein 6er Eisen oder ein 9er und 8er in dem normalen Satz. Darum würde ich auch gar nicht so extrem auf die Eisen eingehen. Jetzt in dem Check, den wir jetzt heute machen, weil kauft euch einen Schlägersatz, der zu euch passt und im Idealfall ist er gefittet und im Idealfall passt er dazu. Aber dann ist es halt die Kombination, meistens ist Pitching Wedge Anfang mal auf jeden Fall, bis halt Eisen 6 wird üblicherweise inzwischen jetzt verkauft, 5er mal bei dem einen oder anderen Herrensatz, aber alles darüber ist jetzt nicht zwingend notwendig. Da würde ich wirklich inzwischen, weil einfach die Spieleigenschaften deutlich einfacher ist, sei denn, wir haben Leistungsspieler, würde ich dann halt wirklich auf Hybrids zurückgreifen, weil es einfach in der Spieleigenschaft ein bisschen leichter umzusetzen ist. Darum, da würde ich im Prinzip jetzt erstmal nach dem Schlägersatz mit dem Hybrid weitermachen oder mit den Hölzern.
Ja, bei den Eisen, glaube ich, kann man ganz simpel sagen, ne, auch guck mir noch mal deine Griffe an, guck dir die Schäfte an. Loft und Leih an, dass die, ich sag mal, ja, Griffe einigermaßen neu sind, die Schäfte länger werden. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass die immer ein Stückchen, ja, wenn ich die so gleichmäßig an die Wand stelle, dass sie immer ein Stückchen länger werden. Wer Golf in Leichtmitglied ist oder gerade testet, ich habe ein Video dazu auch, wo ich das einmal zeige, wie man das machen kann, über was wir hier gerade sprechen. Aber was ich ganz wichtig finde bei den Eisen ist, dass man da mal guckt, weil wenn ich viel von der Matte spiele, dann verzieht sich eben doch mal der Leih und auch vielleicht mal der Loft. Und wenn ich merke oder wenn ich so aus meiner Analyse heraus merke, hey, ich habe irgendwie mein Eisen 7 und mein Eisen 6, die fliegen so gleich weit, dann sollte ich mir das mal notieren und dann auch, wenn die Saison wieder losgeht, mal zu einem Clubfitter fahren und die beiden Schläge einfach mal auch auf die Loft- und Leihmaschine stellen lassen, um zu kontrollieren, ob die Lofts vielleicht zu sehr beieinander sind. Ne, das kann ja auch sein, dass der Eisen-7-Loft zu sehr beim Eisen-6-Loft ist und dann habe ich einfach nicht genug Carry-Flug-Unterschied zwischen Eisen-7 und Eisen-6. Und das kann dann natürlich auch schon mal auf dem Platz zu ein paar problematischen Situationen führen. Ne? Wobei, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, die Eisen sind tatsächlich das Leichteste, weil das ist irgendwie für jeden Golfer normal, dass man einen Eisensatz hat. Ne? Und in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, sind die meisten tatsächlich heute gefittet. Also die Schüler, die ich habe, die sind, ich sag mal, wirklich zu 80-90% sind die zu einem Fitter gefahren und haben sich, und ich habe jetzt nicht nur Spitzenspieler, sondern eben auch ganz normale, so wie du auch, ja. Wir haben ja auch alle ganz normale Hobbygolfer, die Spaß an dem Sport haben. Aber ich glaube, da hat mittlerweile jeder verstanden, dass das einfach extrem wichtig ist und dass das wie ein Schuhkauf ist. Ne? Ich kaufe mir auch nicht einfach nur Schuhe, wo ich weiß, ja, vielleicht passen die, mal schauen. Ne? Dann laufe ich die eben ein, nach drei Kilometern passen die schon an meinen Füßen, sondern da kaufe ich ja auch die Schuhe, die zu meinen Füßen passen. Und ich glaube, das hat sich bei den Eisen auch durchgesetzt.
Gerade bei unseren Kunden, weil ich sage auch, die Leute, die regelmäßig zu mir in den Golfunterricht kommen, die brauchen ja eine Voraussetzung, um ihre Bewegung überhaupt ausführen zu können im richtigen Material. Genau. Das heißt also, klar, ich sehe immer noch bei uns auf den Driving Ranchen in NRW immer noch natürlich Spieler, die, wo du denkst, boah, der ist aber jetzt, den würde ich ja gar nicht in die Luft kriegen, den Ball. Warum macht er sich so einen Stress? So, aber das ist auch nicht potenziell jemand, der regelmäßig in den Golfunterricht kommt. Und darum muss man da auch nochmal differenzieren. Darum kriegen wir vielleicht auch die jetzt erreicht, die Hörer erreicht, die nicht regelmäßig Golfunterricht nehmen, die vielleicht aber auch noch nicht optimal im Material vorbereitet sind. Und da kann man sich es halt wirklich schon sehr leicht machen. Das ist halt einfach so, wenn man das richtige Material hat.
Das auf jeden Fall, ja. Du hast jetzt eine ganz interessante Schlägerfamilie angesprochen, schon im Übergang von den Eisen, die Hybrids. Das sind ja Schläger, die, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren es die jetzt gibt irgendwie, aber die sind tatsächlich auch zu meiner Amateurzeit sind die aufgekommen und die musst du ja als Amateur auch noch mitgekriegt haben, dass sie in Anführungsstrichen eingeführt worden sind. Das sind diese Hybrids, also die sind jetzt vom Schlägerkopf her, ne, die sind jetzt kein Fairway-Holz, kein Eisen, die sind irgendwie so von der Schlägerkopfbreite irgendwie ja oder auch von der Masse her genauso dazwischen irgendwie. Der Schaft ist vielleicht ein bisschen länger als beim längsten Eisen, aber ein bisschen kürzer als bei einem Fairway-Holz. Und die haben eigentlich total geile Spieleigenschaften und müssen tatsächlich, also ich finde immer auch da wieder, man sieht, dass diese Schläger echt gut sind und das Spiel leichter machen, denn nicht nur auf der Damentour haben das ganz viele und auf der Seniors-Tour, sondern tatsächlich auch auf der Herren, also auf der USPGA-Tour und LPGA-Tour, also bei den, ich sag jetzt mal, sportlichen Profis, ja, nicht, dass die anderen nicht sportlich sind, aber auch da sieht man ja, dass also diese Schläger tatsächlich Spielvorteile haben müssen. Und ich finde es immer ganz wichtig, wenn man sich jetzt mal so seinen Schlägersatz anguckt, dann sollte man sich wirklich mal überlegen, okay, welche drei Schläger brauche ich denn vielleicht überhaupt nicht oder habe ich überhaupt nie gespielt? Ne? Also du hast gerade so gesagt, so die meisten sollten sich eigentlich nur einen Eisensatz bis Eisen 6 kaufen, weil viele haben immer noch so ein Eisen 5 und Eisen 4 dabei. Das habe ja selbst ich nicht mehr im Bag, weil es einfach viel zu schwierig ist, wenn man wenig spielt, finde ich. Und da sollte man sich überlegen, mal so, okay, welche spiele ich eigentlich nie? Welche fliegen vielleicht überhaupt nicht unterschiedlich lang genug? Und dann sollte man sich wirklich überlegen, okay, kann ich diese Eisen durch irgendwie ein Hybrid ersetzen? Ne? Also vor allem so die langen Eisen. Und wenn ich merke, okay, ein Eisen 7 treffe ich noch ganz gut, aber das Eisen 6 fliegt nicht mehr viel weiter als das Eisen 7, dann ist auch das, finde ich, ein Zeichen dafür, dass man da vielleicht ein Hybrid schon einsetzen kann, weil einfach dann die Ballabfluggeschwindigkeit nicht hoch genug ist und der Ball einfach diese Carry-Distanz nicht in der Differenz unterschiedlich lang hat. Und darum, also wenn man darüber nachdenkt, diese Hybrids, das habe ich jetzt von dem Andreas Nottebaum gelernt, so als Maßstab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Eisen 6 ersetzen will mit einem Hybrid, dann sollte ich mir ein Hybrid aussuchen, das 2 Grad Loft weniger hat als mein Eisen 7. Weil dann stelle ich sozusagen über die Spieleigenschaften des Hybrids, also Schlägerkopfmasse, Schlägerschaft und sowas, wieder die Schlaglänge eines Eisen 6 her. Und dann habe ich eben genau dieses Eisen ersetzt. Das war so eine ganz gute Faustformel, die er genannt hat. Also darum, da ruhig auch da mal auf die Webseite von eurem Schlägerhersteller gucken und gucken, welchen Loft habe ich da. Und wenn ihr dann ein Hybrid sucht, dann guckt wirklich, welchen Schläger möchte ich ersetzen. Und das Hybrid, was ihr dann einsetzen wollt, das muss 2 Grad weniger Loft haben als der nächst niedrigere Schläger unter dem Eisen, das ihr ersetzen wollt. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich.
Jetzt. Ja, das war auf jeden Fall, also für mich war es auf jeden Fall verständlich. Ich würde aber ganz gerne einmal nochmal zurück zum Anfang und sagen, warum ist das denn jetzt so? Weil mich natürlich auch und dich wahrscheinlich im Unterricht auch einige fragen, warum ist denn jetzt der Grund, warum man jetzt auf einmal das Eisen 5 oder das Eisen 6 nicht mehr in der normalen weiteren Länge so spielt, wie man das jetzt beim 9er und 8er Eisen hinbekommt? Und ich erkläre das immer so einfach wie möglich. Da gibt es da ganz viele andere Parameter, die man natürlich als Erklärung da noch anbringen kann. Aber für mich ist es in erster Linie die Höhe. Wenn man eine gewisse Grundlänge erzeugen muss, braucht man einen gewissen Abflugwinkel. Und wenn man weniger Loft hat, dann ist natürlich die Parameter Eintreffwinkel und Schwungbahn und tatsächlicher Loft im Treffmoment ein ganz entscheidender Faktor. Aber natürlich auch die Geschwindigkeit, die ich produziere mit dem Schläger. Und dann ist es häufig so, dass man einfach mit den längeren Eisen zwar mehr Geschwindigkeit produzieren sollte, aufgrund des längeren Schaftes, aber die Übertragung auf den Ball nicht mehr so sauber ist. Und dementsprechend fehlt uns die Höhe. Uns, weil ich mich da oder wir uns da ja auch einschließen. Ich weiß nicht, ich habe früher auch ein Eisen 3 in der Tasche gehabt, das habe ich schon. Das weiß ich gar nicht mehr, wie das aussieht, weil das habe ich schon lange nicht mehr in der Tasche. Ist es also so, dass die Höhe uns fehlt, um wieder Länge zu produzieren. Weil wir können nämlich nicht, und so ist es, finde ich, banal erklärt, aber auch einfach erklärt, wenn uns die Höhe fehlt mit einem längeren Schläger, dann werden wir nicht auf die Distanz kommen, die wir erreichen wollen, weil, wie gesagt, der Ball früher abstürzt und früher zum Boden runter, am Boden wieder ankommt. Und das ist der Hauptgrund aus meiner Sicht, warum halt quasi wirklich darauf geachtet werden sollte, dass man dann mit einem Hybrid, also einem Schläger, wie du es gerade schon gesagt hast, 2 Grad mehr als tatsächlich, mit einem Hybrid dann es wieder hinbekommt, einen höheren Ballflug zu produzieren und damit eine mehr Carry-Länge, also ergo eine größere Schlagdistanz.
Genau, 2 Grad weniger als das kürzere, als das nächst drunter Eisen, aber,
es ist ja aber trotzdem geringer vom Loft trotzdem noch als mehr Loft als der Schläger davor. Weil wir haben ja 4 Grad, bei 2 Grad.
Ja, okay.
Das meine ich jetzt.
Ganz kurzer Einwand, verstehe ich jetzt nicht die Rechnung, egal, oder?
Ja, wenn wir jetzt, du hast ja gesagt, du sollst 2 Grad mehr haben als das nicht.
Also wenn ich ein Eisen 6 ersetzen will, soll das Hybrid, was ich dann für das Eisen 6 reinnehme, 2 Grad weniger Loft haben als das Eisen 7.
Okay, aber dann kam es aber gerade nicht wirklich rüber.
Okay, dann hoffe ich, dass ich jetzt nochmal geklärt, dass wir jetzt gut, dass du nochmal nachfragst. Also wenn du ein Eisen ersetzen willst, dann muss das Hybrid, was das Eisen ersetzen soll, muss 2 Grad weniger Loft haben als das nächst kürzere Eisen. Ja, darum, ich möchte ein Eisen 6 ersetzen, dann muss das Hybrid 2 Grad weniger Loft haben als das Eisen 7.
Ja, aber da bin ich ja, dann hat es ja trotzdem 2 Grad weniger Loft, als das Eisen 6 normal hätte. Das war ja das.
Ach so, genau, so meinst du das. Okay, ja, okay.
Dann ist es genau zwischen den Eisen.
Ja, okay, ja, genau. Und vor allem, was du sagst, diese Abflughöhe, und die wird eben dann generiert dadurch, dass ich einfach mit diesem Hybrid einfach mehr Ballabfluggeschwindigkeit herstelle und einfach den Ball damit entsprechend höher starten kann. Aber absolut richtig. Und darum sind das auch so coole Schläger für längere Paar Dreis, ne? Schläger aus dem Semiraff raus. Darum funktioniert der Schläger da so gut, weil der einfach den Ball so hoch starten lässt. Und selbst wenn ich ihn jetzt mal nicht ideal treffe an der Spitze und der Hacke, das ist ja noch ein weiterer Faktor, einfach dadurch, dass der mehr Gewicht ist als jetzt zum Beispiel bei einem langen Eisen, fliegt der eben immer noch gerader und mit weniger Kurve nach links und rechts als das Eisen 5 oder 4. Also das auf jeden Fall, guckt euch eure langen Eisen an und sprecht mit eurem Trainer, ob es da Sinn macht, irgendwie Hybrids reinzunehmen, denn ich glaube, man macht sich das Spiel einfach leichter. Und wir haben ja schon rausgehört, du hast Hybrids im Bag, ich habe sie im Bag, einfach weil wir sagen, gefühlt schwinge ich das Ding zurück, lasse es runterfallen, schwinge da vorne durch und der Ball fliegt trotzdem, ohne dass ich mir jetzt irgendwie groß Gedanken machen muss. Ne? Korrekt, das finde ich auch ganz wichtig. Zum Ende nochmal die Fairway-Hölzer und den Driver. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel zu sagen,
aber gerade weil die Leute, die hören das ja hören, was wir zum Driver sagen.
Ja, das kommt
mir gleich dazu. Das ist ja ein ganz, ganz entscheidendes Thema.
Ich würde wirklich sagen, die Schläger, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die sind so neben dem Driver, also ich würde jetzt fast mittlerweile auch sagen, ja, ein Fairway-Holz kann im Bag sein, aber weil die Hybrids so gut geworden sind und es die in solchen Loft-Staffelungen mittlerweile gibt, muss man jetzt, glaube ich, als Hobbygolfer, der 2-3 Mal in der Woche spielt, vielleicht noch ein Holz 3 für mal irgendwie einen längeren Transportschlag vom Fairway haben. Aber auch da würde ich sagen,
ich empfehle Holz 3 kaum noch, weil halt einfach in der Regel zu wenig Loft für die Spieleigenschaft des Spielers und dementsprechend wird es nicht mehr Länge bringen.
Das wollte ich jetzt zu Ende noch führen, wobei ich auch wirklich sagen würde, vielleicht wenn du Handicap 10 und besser hast, ist das ein Schläger, den du dir wieder ins Bag packen kannst. Ansonsten könnte man überlegen, ein Holz 5, aber ich glaube, dann ist man mittlerweile, wenn man so 2-3 Hybrids im Bag hat, auch schon wieder sehr nah an seinem längsten Hybrid dran. Also auch da muss man nochmal, finde ich, von der Loftstaffelung dann her sehr genau hingucken, dass man jetzt nicht einen Schläger hat, der 155 Meter Carry schlägt und einen, der 160 Carry schlägt. Also ne, das ist dann irgendwie auch Verschwendung irgendwie im Bag und natürlich auch an Material und an Geld, was man da irgendwie ausgibt. Also auch da dann nochmal genau hingucken, finde ich, was für Staffelungen man hat. Und darum sind so die Fairway-Hölzer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt so für uns Hobbygolfer irgendwie, weiß nicht, mit den Hybrids nicht obsolet geworden, aber nicht mehr ganz so großer Anteil, finde ich.
Nee, überhaupt nicht, weil einfach die Spieleigenschaft mit dem Hybrid so einfach geworden ist. Also ich hab jetzt selber noch ein Holz 3 in der Tasche, einfach auch, weil ich es ganz oft, da gibt's vor einigen Folgen, haben wir das Thema Taktik besprochen, ich auch ganz gerne mal ein Holz 3 einfach vom Tee schlage, um es einfach ein bisschen kontrollierter noch ablegen zu können, die Spieleigenschaft. Aber sonst, ich habe ganz viele Spieler, die halt ein Holz in der Tasche haben, also ein klassisches Pferdeholz.
Trotzdem würde ich sagen, der Driver, das ist der Schläger, den sollte jeder im Bag haben. Früher hat man gesagt, hey, du musst erstmal lernen, mit den Eisen zu schlagen und dann gibt es den Driver. Heute sage ich, vergiss das alles, nimm sofort den Driver rein, denn der gibt dir die meiste Länge, der hat den größten Schlägerkopf, der ist tatsächlich für Hobbygolfer, für ambitionierte Freizeitgolfer viel leichter zu treffen vom Tee als ein Holz 3. Du hast gerade gesagt, du haust mal ein Holz 3 vom Tee, aber du triffst natürlich den Ball auch konstant irgendwo. Holz 3 hat einfach wieder einen sehr kleinen Schlägerkopf. Und darum würde ich sagen, den Driver auf jeden Fall, egal welche Spielstärke im Back haben und auch schlagen, denn er wird im Schnitt Vorteile bringen. Und auch da muss man wieder sagen, ist jetzt für mich zwei Faktoren sind wichtig. Einmal Schaft Flex. Und da darf man eben nicht drauf vertrauen, was jetzt auf dem Schaft steht, ob da jetzt Regular oder Senior oder irgendwas draufsteht, sondern auch da sollte man mit seinem Clubfitter gucken, welcher Schaft. Da gibt es so viele Schäfte mittlerweile, es ist eigentlich wie beim Autokauf, wenn man sich zwischen dem Nappa-Leder und dem Irgendwas-Leder entscheiden muss. Ja. Da gibt es so viele Variationen mittlerweile. Also einmal den Schaft, der muss nämlich zur Schlägerkopfgeschwindigkeit passen. Und dann auch den Loft wieder. Du hast vorhin angesprochen beim Hybrid, ne, dieses Abflugverhalten vom Ball. Wenn ich zu wenig Loft habe, fliegt der Ball nicht hoch genug ab, dann kriege ich nicht genug Carry-Länge und dann bin ich immer davon abhängig, dass der Ball irgendwie rollt. Und ich will ja, Carry-Länge ist ja der entscheidende Faktor, die dauerhaft ist. Ob der Platz nass oder trocken ist, Carry-Länge habe ich immer. Wenn ich auf Ballroll angewiesen bin, dann bin ich darauf angewiesen, dass der Platz auch irgendwie trocken ist. Und darum würde ich immer sagen, das sind die zwei Hauptfaktoren für mich jetzt erstmal, die da irgendwie wichtig sind. Und die man auf jeden Fall, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Schläger, den man mit einem Clubfitter machen sollte, einfach um zu gucken, habe ich den entsprechenden Schaftflex und habe ich den entsprechenden Loft, der zu meinen Spieleigenschaften, also sprich zu meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit passt.
Genau, also Loft ist für mich der entscheidendste Faktor, weil ich sag mal, wenn jetzt ein Damenschläger draufsteht, dann wird wahrscheinlich jetzt kein Stiff-Schaft als Herren, aber da muss man schon ein bisschen vertrauen. Aber ganz wichtiger Faktor, und das ist für mich wirklich ein Appell an alle Spieler, die das vorhaben oder die das vielleicht sogar schon gemacht haben, kürzt bitte euren bestehenden Driver nicht, nur weil ihr irgendwo gehört habt, dass das leichter ist, wenn der Schläger kürzer ist. Das könnt ihr nachträglich aus dem ganz einfachen Grund nicht machen, weil der Schaft dann deutlich härter wird. Wenn man einen gekürzten Schläger vom Werk kauft und sagt, wir möchten vom Loft einen anderen Schlägerschaft länger haben, also der kürzer ist, okay, könnt ihr euch bauen lassen. Aber macht bitte nicht den Fehler und macht einen Griff ab und schneidet den Schaft oben dann, ich sag mal, so ein bisschen ab. Nur weil er dann vielleicht auch leichter in der Performance ist, weil er wird schwieriger, weil der Schaft halt deutlich härter wird.
Genau, genau. Und das waren eigentlich so die Schlägerfamilien, ne? Die man so vom Putter über die Wedges, die Eisen, Hybrids, Fairway-Hölzer, Driver. Unsere Empfehlungen und tatsächlich... Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist jetzt mal wirklich so ein Blickcheck. Und ich würde dann trotzdem empfehlen, auch mal zu dem Schläger fitter zu gehen. Man muss ja nicht direkt ein Fitting durchführen und sich irgendwie vielleicht unter Druck gesetzt fühlen, jetzt einen Schläger kaufen zu müssen, sondern diesen Materialcheck, den wir jetzt gerade besprochen haben, den würde ich tatsächlich jedem ambitionierten Freizeitgolfer mal empfehlen, mindestens einmal im Jahr, entweder zu Beginn der Saison oder zum Ende der Saison mit seinem Clubfitter des Vertrauens durchzuführen. Einfach um zu gucken, passen die Schläger noch zueinander? Sind Loft und Lies richtig? Passen die Schäfte zu meinem Spiel? Und gibt es vielleicht eventuell irgendwo, was wir vorhin mal angesprochen haben, gibt es da Schlaglücken oder vielleicht Schwachstellen, die ich durch einen anderen Schläger ersetzen kann und mir somit das Spiel leichter machen kann? Und darum, dieses würde ich immer sagen, macht mal so einen Materialcheck, der kostet vielleicht ein bisschen Geld, aber das heißt nicht, dass man sofort einen Schläger kaufen muss, denn das Fitting, das findet dann ja eigentlich erst nach dem Materialcheck statt, wenn man sich entschieden hat, okay, ich möchte jetzt einen neuen Driver, ein neues Wedge, dann findet erst ein Fitting statt und dann ist es erst immer die Frage, okay, kaufe ich mir jetzt den Schläger oder kaufe ich ihn mir nicht, ne? Aber ich glaube, dieser Materialcheck, der würde jedem helfen.
Ja, definitiv.
Allein schon mit Griffen, was ich manchmal so an Griffen sehe im Unterricht.
Ja, das stimmt.
7 Jahre alt oder sowas.
Ja. So, dass man gerade... Ja, genau, richtig. Kleine Hände, dicker Griff, weil man vom Tennis kommt, kenne ich
genau. Ja, oder schön die coolen schon, ne? Da kann ich gut greifen hier. Ja, ja. Wer das kennt, der sollte auf jeden Fall neue Griffe machen und der sollte die Schläge abgeben beim Fitter, beim Griffmacher und schnell wegrennen, weil die sind wahrscheinlich so fest an den Schaft schon, das Gummi, dass der Stunden braucht, das abzumachen, meine ich.
Wenn der Daumen noch sichtbar ist, wenn man den Daumen nicht mehr drauf hat, dann sollte man spätestens...
Genau, wenn man mit seinem Griff wenn man mit dem Abdruck des Griffes sein Handy entsperren kann, dann,
ja, genau,
dann, genau, dann sollte man spätestens einen neuen Griff drauf machen. Cool.
Richtig, ja.
Ich glaube, Bag und Schläger sind vorbereitet. Ob wir jetzt nach der Pandemie wieder Golf spielen oder nach dem Winter, ist es ja beides dasselbe in dem Sinne.
Genau, richtig, das gleiche Prinzip.
Ich glaube, so haben wir beides gut vorbereitet. Cool.
Genau.
Sehr schön. Dann viel Spaß beim Club-Check, Material-Check, Equipment-Check, wie auch immer, wenn du eine Liste zu Fittern benötigst oder die anfragen möchtest, dann schick uns gerne eine E-Mail an hallo@golf-in-leicht.de. Wir haben da mal mit Fittern, die ich kenne oder die auch unsere Experten kennen, eine Liste zusammengestellt und da ist bestimmt auch jemand in deiner Umgebung dabei. Also da schick uns gerne eine E-Mail, dann kriegst du die Liste. Und ansonsten viel Spaß beim Materialcheck. Bis zur nächsten Folge.
Macht's gut. Bye, bye.
Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo@golf-in-leicht.de und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.